Guten Morgen. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem Gottesdienst, den wir jetzt feiern, bei strahlendem Sonnenschein. Das, finde ich, bringt eine ganz andere Dynamik in diesen Tag. Und eine andere Dynamik bekommen wir heute vielleicht auch noch zu sehen und zu hören, denn die Kinder sind heute Morgen bei uns. Wo seid ihr denn? Vielleicht könnt ihr mal winken? So? Ah, jetzt steht er mal kurz auf, damit die, die da hinten stehen und noch reinkommen, vielleicht auch sehen, dass ihr alle da seid. Ja, das ist ein Applaus wert. Danke. Ich möchte die Losung von heute lesen, zu Beginn. In Sprüche 10, Vers 28 steht, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Das Warten auf Jesus Christus. Seid geduldig und stärkt euren Herzen. Seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Hier wird es noch konkretisiert an Jakobus 5, Vers 8. Seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nah. Der Gottesdienst heute steht unter dem Titel als Christ in der politischen Verantwortung. Das ist ja ein bisschen sperrig, so habe ich gedacht, weil der Arbeitstitel, den wir hatten, der hieß, alle Menschen sind Gott gleich wichtig. Und das finde ich eigentlich eine ganz positive Zusage. Und das kennt ihr vielleicht auch. Es gibt ja ganz unterschiedliche Menschen. Bei euch in der Klasse vielleicht. Dicke, dünne, große, kleine, helle, dunkle. Und alle diese unterschiedlichen Menschen, es gibt auch nette und doofe, die gibt es auch. Und alle diese unterschiedlichen Menschen hat Gott lieb. Und dann gibt es ein ganz schönes Lied. Das Lied, das habe ich gesungen, als ich so alt war wie ihr. Ich bin mal gespannt, ob ihr das kennt. Das Lied heißt, ja, Gott hat alle Kinder lieb. Das werden wir jetzt gleich mal zusammen singen. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr das kennt. Ansonsten werden die Erwachsenen, die werden das, glaube ich, mit Bravour hier veranstalten. Wir sammeln parallel die Kollekte ein. Und die Kollekte ist heute bestimmt für den Bund Freier Evangelischer Gemeinden. Da haben wir auch ein Bild dazu. Haben wir da ein Bild zu? Das PDF. Ja, heute ist Bundesopfertag. Wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ist das auch ein ziemlich sperriger Titel. Die Freien Evangelischen Gemeinden, so eine Gemeinde wie wir, sind organisiert in dem Bund der Freien Evangelischen Gemeinden. Der sitzt in Witten, das ist gar nicht so weit weg. Und dieser Bund, ja, hat verschiedene Arbeitsbereiche und Aufgaben. Und zum Beispiel, wofür dann das Geld genutzt wird, welches wir hier zusammenlegen. Drei Bereiche sind auch in diesem Dokument, was ihr sicherlich in euren Fächern gefunden habt, aufgeführt. Evangelisation, das heißt die Unterstützung der Evangelisation, das Gründen neuer Gemeinden. Der FEG-Kongress, der vor einigen Wochen stattgefunden hat, als zentrale Veranstaltung des Bundes. Und auch die Kinder- und Teenagerarbeit. Und viele von euch wissen, dass Claudia Rohlfink in dieser Kinderarbeit auch für den Bund tätig ist. Das heißt, wir werden also jetzt gleich während des Liedes unser Geld zusammenlegen. Und es wäre schön, wenn ihr dann also reichlich da reintut, weil der Bund ist ja hat ja keine eigene Gemeinde, sondern ist darauf angewiesen, dass wir das Geld für ihn zusammenlegen. Ja, und dann singen wir jetzt mal das Lied, ja, Gott hat alle Kinder lieb.
Hör mal, Olaf, da hast du ja einen Teil ausgewählt, ey. Da geht mir das Herz auf, ey. Super. Und ich habe mich noch aus einem ganz anderen Grund auf diesen Gottesdienst gefreut, weil heute sind die Kinder aus dem Kindergottesdienst dabei. Und manchmal habe ich dann die Chance, mit euch sowas zu experimentieren. Und das will ich heute wieder tun. Und dafür brauche ich als erstes jemanden aus dem Crossover. Die sitzen da drüben. Ob Mann, ob Frau, ist mir völlig egal. Aber einer aus diesem Block. Und dann brauchte ich noch drei Kinder aus dem Kindergottesdienst. Und das wäre ganz, ganz prima, wenn die schon ein bisschen rechnen könnten. Also so im 100er Raum nennt man das, glaube ich. Dritte Klasse. Also drei Kinder brauche ich, ist es alles harmlos. Und einen aus dem Crossover oder eine. Woo! Ja, super, kommt ihr nach vorne. Klasse. Und dann brauche ich noch einen dritten. Noch ein drittes Kind. Ups. Also ich begrüße dich erstmal, während die anderen sich überlegen. Guten Morgen, ich heiße Arne. Und du?
Arwen.
Du? Emotachuri, grüß dich. Und du heißt?
David.
Super, David. Haben wir noch ein drittes Kind? Daniel.
David.
Der sagt Daniel. Das stimmt aber gar nicht, ist egal. Da vorne ist noch jemand aufgestanden, kleiner Mensch. Nein. Gut.
Wir haben drei Kinder hier vorne.
Ja, wir haben drei Kinder da und ich bin das vierte. Okay. Es geht um Folgendes. Wir haben gerade gesungen, Gott hat alle Kinder lieb und darum geht es auch in diesem Gottesdienst. Vielen Dank. Darum geht es auch in diesem Gottesdienst, nämlich wir schauen uns etwas an aus der Bibel, aus dem Römerbrief, 13. Kapitel. Und da geht es darum, dass der Apostel Paulus sagt, wie wir in einem Staat zusammenleben. Wisst ihr, was ein Staat ist?
Ja. Oh. Der Staat ist ein Anfang, also der Beginn zum Beispiel der Welt.
Ah, der Start, genau, mit R, das ist meine undeutliche Aussprache. Der Start mit Doppel-A geschrieben, weißt du, was das ist?
Der Start mit Doppelstaat startet auch mit einem R am Anfang irgendwann und das ist eine Regierung.
Ja, genau, und jetzt frage ich mal die Gemeinde, unser Staat hat die Gewaltenteilung dazu gehört. Sehr gut setzen. Prima. Also Gesetzgebung, Verwaltung und Gerechtsprechung. Und um diese drei Elemente geht es jetzt und ich möchte das euch verdeutlichen. Jetzt sind wir drei am Start, nämlich das erste ist, dass wir einfach mal, ihr mir sagt, wie alt ihr seid.
10. Ja, 10.
Ich glaube, wir bewegen uns im 10er-Raum. Schreibst du mal da auf die Flipchart dein Alter auf und das von deinem Kollegen? 10 und dann plus, das heißt plus 10 ist gleich und jetzt wird es spannend. 20, richtig, super. Und jetzt frage ich mal den jungen Mann hier zu meiner Linken, wie alt bist du denn?
28. Hammerhart.
Kannst du 28 mal da drüber schreiben? Warte, ich komme mal gerade mit. Wir müssen das jetzt hinkriegen. Schreib mal die 28 da. Kommst du da dran? Und jetzt machen wir einen Strich da drunter. 48 zusammen. Perfekt. Das bleibt mal hier. Das wollte ich aber gar nicht rauskriegen. Schreib nochmal 28 und darunter die 20. Und jetzt subtrahieren, wir ziehen das also ab. Wie viel bleibt dann über? Perfekt. Ganz sorgfältig, klasse. Das heißt, dieser junge Mann ist 8 Jahre älter als ihr beide zusammen. Das finde ich voll krass. So alt ist der. Und jetzt ist meine Frage, ist der dadurch eigentlich doch viel wichtiger als ihr beide, weil der ist ja viel älter? Nee. Warum denn nicht?
Also Gott hat in der Bibel gesagt, dass die Kinder ganz wichtig sind. Und Jesus, also es gab mal viele Kinder und die haben ganz viel gestört. Und so ein paar Leute wollten die irgendwie wegschicken oder wehtun. Aber Jesus hat gesagt, gib die Kinder zu mir, die gehören nämlich in den Himmelreich. Und deswegen sind die Kinder wichtig.
Wow! Ganz toll. Ganz toll. Super klasse. Jetzt machen wir was anderes. Wie ihr beide versucht, passt ihr beide hier auf die Waage drauf gleichzeitig? Eigentlich wollte ich ein drittes Kind noch dafür haben, aber wie viel sind denn das jetzt?
70.
Ja, den will ich jetzt gar nicht in Verlegenheit bringen. Also, ich mach das. 70 war das. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe das Mikrofon dabei, das bringt natürlich Zusatzgewicht. Hast du eine Ahnung, wie viel das war? Ja, wenn ich da mal wäre, bin ich nicht. Aber so in der Ecke. Und das Gleiche. Frage wieder. Ich bin also ein bisschen schwerer als ihr beide zusammen. Und das finde ich nun auch wieder krass. Selbe Frage. Bin ich deswegen wichtiger? Hast du eine Idee?
Nein, da bist du immer noch nicht wichtiger.
Genau. Und das steht auch
hier drauf, und da bitte ich dich mal, dass du das vorliest. Nee, liest du das mal vor, sonst stehst du hier so nutzlos rum. Orange, alle drei, orangefarben.
Artikel 3.
Also Grundgesetz.
Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Zweitens, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Drittens, niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Deutsches Grundgesetz. Große Klasse. Und der absolute Knaller ist, das, was in der Bibel steht, was ihr eben schon ganz richtig gesagt habt, habe ich nochmal einen Bibeltext, habe ich Geld unterstrichen. Wer will das mal lesen? Es ist einfache Sprache. Gut, du liest die ersten beiden und du die beiden anderen Sätze. Hier, da fängt er an.
Es spielt keine Rolle mehr, ob ihr Juden seid oder Griechen, Sklaven oder freie Menschen, Männer oder Frauen.
Denn durch eure Verbindung mit Christus Jesus seid ihr alle wie ein Mensch geworden.
Perfekt. Also unser Grundgesetz, das merken wir, hat in der Bibel abgeschrieben. Wir sind alle vor Gott gleich, alle Menschen sind gleich wichtig. Und das beweisen wir noch ein allerletztes Mal, indem ich euch jetzt mal, oder wir beide messen euch jetzt mal. Ja. Mal gucken, ihr seid ziemlich gleich groß. Ich habe eine Wasserwaage mitgebracht, damit das auch absolut gerecht ist. Also wir müssen hier 1,44. Im Moment, das müssen wir dokumentieren. Wusstest du gar nicht? 1,44. Hammer. Hast du eine Ahnung, wie groß du bist? Nee. Also heute Morgen. Moment, die Wasserwaage, die jetzt.
Auch 1,44. Genau gleich groß.
Ha! Wahnsinn. Und jetzt ist der Raimund Hermann da in der Gemeinde. Stefan von Dewitz. Jojo ist da. Komm du bitte mal nach vorne. So, ich hole mir mal eine Leiter zum Messen. Ah, perfekt. So, sehr viel besser, Mensch. Mensch, Joso, das ist ja hier erschreckend.
Ich würde sagen, die 1,91, richtig? Also die 1,91.
1,99. 1,91. Das ist aber enttäuschend jetzt irgendwie. Gut, aber jetzt mal umgekehrt. Eine 144, könnt ihr das im Kopf rechnen, plus 144 ist 288. Genau richtig, super. Und jetzt würde ich mal sagen, seid ihr doch klar im Vorteil ihm gegenüber. Ne? Ihr seid viel größer zusammen, also ist er weniger wichtig. Nein, richtig. Und das war's. Ich danke euch ganz herzlich.
Jetzt werden wir die Kinder verabschieden. Das machen wir in altbewährter Manie. Die Band formiert sich, spielt das Segenslied und die da so in der Mitte sitzen, die machen so einen schönen Tunnel. Und dann werden die Kinder gleich herausziehen und gehen dann bitte direkt in die Hirtengruppen. So, einmal Tunnel. Tunnel formiert sich so ganz langsam. Musike. Und ihr könnt dann gleich auch lossingen. Ihr braucht gar kein Vorspiel machen, weil... Ihr habt den Predigttext vor euch und ich lese den einmal vor. Römer 13, 1 bis 7. Alle ohne Ausnahme müssen sich den Trägern der Staatsgewalt unterordnen. Denn es gibt keine staatliche Macht, die nicht von Gott kommt. Die jeweiligen Amtsträger sind von ihm eingesetzt. Wer sich also gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Und wer das tut, zieht sich damit die Verurteilung im Gericht Gottes zu. Vor den staatlichen Machthabern müssen sie sich nicht fürchten, die Gutes tun, sondern nur die, die Böses tun. Wenn du also ohne Angst vor der Staatsgewalt leben willst, dann tu, was recht ist, und sie wird dich dafür loben. Denn die staatliche Macht steht im Dienst Gottes, um dich zum Tun des Guten anzuspornen. Wenn du aber Böses tust, musst du dich vor ihr fürchten. Ihre Vertreter tragen nicht umsonst das Schwert. Sie stehen im Dienst Gottes und vollstrecken sein Urteil an denen, die Böses tun. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht nur aus Furcht vor dem Gericht Gottes, sondern auch, weil euer Gewissen euch dazu anhält. Deshalb zahlt er ja auch Steuern. Denn die Staatsbeamten handeln als Beamte Gottes, wenn sie beharrlich darauf bestehen.
Gebt also jedem, was ihm schuldig seid, wem Steuern zustehen, dem zahlt Steuern, wem Zoll zusteht, dem zahlt Zoll, wem Respekt zusteht, dem erweist Respekt und wem Ehre zusteht, dem erweist Ehre. Alle Obrigkeit, alle staatliche Gewalt ist von Gott eingesetzt. Wer hätte das gedacht, dass dein Steuersachbearbeiter in solcher Position steht? Wer hätte das gedacht bei dem Überfahren einer Ampel oder gleich, der Polizist, der dich anhält, tut das zur Bewahrung, Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Liest man diesen Text, ist man irgendwie ein bisschen schockiert, denn wir wissen ja, dass es auch Staatsformen gibt, wo es gar nicht so gut läuft, wie jetzt etwa in unserem Staat. Wolfgang Thierse war Präsident des Deutschen Bundestages für lange Zeit und er hat vorher in der DDR gelebt und ab 1975 war er auch tätig in dem Amt für Kultur. Aber man hat ihn dann entlassen aus diesem Amt, nachdem er sich geweigert hatte, eine Erklärung zu unterzeichnen, mit der die Ausbürgerung von Wolf Biermann befürwortet werden sollte. Er hat sich geweigert zu unterschreiben und daraufhin war er seinen Job los. 1989 ist er dem neuen Forum beigetreten und er war Sprecher des Arbeitskreises Christen in der SPD. Und er schreibt zu dieser Bibelstelle: Ich erinnere mich daran, wie schwer erträglich mir in der DDR die Forderung des Paulus war, der Obrigkeit untertan sein zu sollen. Nicht nur, wenn diese nach dem Gesetz Gottes handelt, sondern auch, wenn sie dagegen handelt. Wie verhält man sich als Christ gegenüber einer Macht und in einer Ordnung, zu der man nicht gehörte, von der man sich benachteiligt, bedrängt fühlte, in der man Unfreiheit erlebte? Ist etwa das realsozialistische Regime auch von Gott? Das abzulehnen, gegen das zu rebellieren oder das mindestens nicht zu unterstützen, sich nicht auf Römer 13 berufen dürfe? Reichte es nicht, wenn wir, weil es nach dem Mauerbau 61 keine Alternative mehr gab, uns auf dieses System einließen, weil wir wussten, uns in ihm einrichten und an seinem Funktionieren, an seiner Verbesserung mitarbeiteten, sofern wir durften, um der Menschen willen? Ein Realismus des Sich-Einlassen-Müssens auf Verhältnisse, die wir uns nicht haben aussuchen können, verbunden mit dem ständigen, alltäglichen, mühsamen Versuch, seinen eben auch christlichen Maßstäben von Anstand und Intelligenz zu folgen, danach zu leben und zu handeln. Wolfgang Thierse spricht hier von dem Realismus des sich einlassen Müssens und genau das tut Paulus an unserer Stelle auch. Er spricht von dem Realismus, sich einlassen zu müssen, und zwar auf den römischen Staat. Die Christen lebten ja in der Reichshauptstadt Rom, an sie wird ja der Römerbrief gerichtet. Und so richtet sich also Paulus Brief an eine kleine, bedrängte, machtlose Minderheit, eben die Minderheit der Christen. Diese gerade aufpoppende neue Religion, die Gleichheit aller Menschen predigte, die berichteten von Jesus von Nazareth, Gottes Sohn, der Mensch wurde, um zu zeigen, dass wirklich alle Menschen Gott wertvoll sind und alle gleich vor seinem Ansehen. Deshalb ist Paulus' eigentliches Motiv die Aufforderung zu Klugheit und Realismus im Verhältnis und Verhalten zu einer staatlichen Macht, die für den Bürger Roms, Paulus, in ihr durchaus eine geordnete Macht sah. Denn die Römer hatten ja auch schon Gesetze wie wir und vieles unserer Gesetze fußt auch auf römischem Gesetz. Paulus entfaltet also in diesem Abschnitt keine allgemeine Lehre vom gerechten Staat. Er formuliert auch keine Staatskirchenrechtstheorie, sondern Paulus appelliert auch nicht einfach an den Glauben, der alle Machtverhältnisse auf Gottes Geschichtslenkung zurückführt. Er appelliert ganz pragmatisch an die politische Vernunft, die eine gewisse Notwendigkeit geordneter Verhältnisse nüchtern zur Kenntnis nimmt. Es ist ein Plädoyer für eine vernünftige Unterordnung unter unausweichliche staatliche Autoritäten. Es ist keine Heiligsprechung aller Boshaftigkeit und Grausamkeit, die von Regierung und Staatslenkern ausgeht. Und das macht Paulus an seinem eigenen Ergehen auch einmal deutlich. In der Apostelgeschichte wird er einmal inhaftiert, zu Unrecht inhaftiert, und er fordert die Obrigkeit, nämlich seine Gefängniswärter und die ihn da hineingebracht haben, heraus und sagt: Ihr tut Unrecht, ich bin römischer Staatsbürger und ihr handelt hier gegen Recht und Gesetz. Die Geschichte geht so aus, dass sie ihn einfach hinausschicken wollen und sagen: Nur halt die Klappe und geh. Und Paulus sagt: Nee, nee, so nicht. Ihr kommt, entschuldigt euch bei mir und dann gehe ich. Paulus' Ausführungen sind also keine Aufforderung zur Unterwerfung, zu blindem Gehorsam, zu Untertanengeist, schon gar nicht. Sondern es ist ein Plädoyer dafür, nicht gemeinsame Sache mit den Mächtigen zu machen, sondern gemeinsame Sache verbunden zu sein mit Jesus Christus. Sein Ruf an die Gemeinde in Rom ist ein Ruf in eine ganz konkrete Situation. Und diese konkrete Situation bedeutet, ohne Staat geht es nicht. Die Christen sind in Rom in der Minderheit. Und die Frage ist, wie sollen wir uns dem Staat gegenüber verhalten? Und jetzt finden wir hier eine positive Würdigung des Staates als eine Notwendigkeit des sozialen Miteinanders. Der staatliche Auftrag, sagt Paulus, ist es, Ordnung und Recht im Staat zu gewährleisten. Und wenn er das nicht tut, dann herrscht Chaos. Und dies gilt für jede Staatsform. Wir können nur vermuten, was der Anlass dieses Römerbriefes ist. Drei Aspekte werden dazu in der Literatur genannt. Der erste: Möglicherweise steht im Hintergrund eine Schwärmerei in der römischen Gemeinde, die sagt, die staatliche Ordnung brauchen wir nicht. Wir machen als Christen unser ganz eigenes Ding, unsere eigenen Regeln, unsere eigenen Rechte. Und Staat, die Römer, was sollen die uns? Dagegen ruft Paulus zur Integration in das bestehende Staatswesen. Denn davon profitieren alle Bürger, wenn der Staat funktioniert und nicht boykottiert wird. Das zweite möglicher Hintergrund: Paulus akzeptiert die Realität, nämlich die Trennung von christlicher Religion und Staat, wie wir sie ja auch in unserem Land kennen und wie sie genauso im Römischen Reich bestand. Einfach aus dem Grund, weil es kaum Christen gab damals, und heute sind Christen in der Minderheit, und diese Realität zu akzeptieren, dass der Staat Religion und Kirche trennt, ist ein gewaltiges Gut. Denn diese Trennung hat sich bewährt. Und immer wenn Religion, wo sie sich absolut setzt, da ist das immer in Machtausübung, in Gewaltanwendung geendet oder in Paktierung mit der politischen Macht. Und dieser Versuchung sind die Christen in späterer Zeit oft erlegen, mit verheerenden Auswirkungen. Sie haben vergessen, dass Christen, Menschen, Weiße nicht berechtigt sind, Farbige zu versklaven. Sie haben vergessen, was unser Grundgesetz sagt, dass Mann und Frau wirklich gleich sind. Gleich zu achten, gleich zu respektieren. Und wo das nicht geschieht, da kann die Gemeinde Jesu nicht mitmachen. Und die Gemeinde Jesu weiß, man kann niemanden zum Christen zwingen. Und deswegen darf man nicht mit dem Schwert missionieren. Wo das versucht wurde, unterdrückt die christliche Kirche Andersdenkende, wie wir es heute im politischen Islam ja wahrnehmen. Das erfinden wir als grausam und als furchtbar, und das ist es auch. Aber wir haben genau das getan, als wir als Christen die Macht hatten. Deswegen ist das, was Paulus sagt, sehr sinnvoll. Macht keine gemeinsame Sache mit dem Staat. Und das Dritte, was für diese Zeitsituation spricht damals, das finden wir beschrieben in der Warnung vor widergesetzlichem Verhandeln. Wer sich also, Vers 2, gegen die staatliche Ordnung auflehnt, widersetzt sich der Anordnung Gottes. Konkret steht im Hintergrund wahrscheinlich die Weigerung, denn das kommt ja in den nächsten Versen, Vers 6 dann und 7, die Weigerung mancher Christen, Steuern zu zahlen im römischen Staat, weil sie sagten, was haben wir mit denen zu tun? Wir kümmern uns um unsere eigenen Belange, Steuern zahlen wir nicht mehr. Paulus warnt davor und sagt, nein, 6, deshalb zahlt ihr ja auch Steuern, denn die Staatsbeamten handeln als Beamte Gottes. Und das auch, wenn sie beharrlich darauf bestehen, dass du deine Steuern entrichtest. Ganz interessant ist, dass es außerbiblische Belege dafür gibt, dass es Missstände im römischen Steuerwesen zur Zeit der Abfassung des Römerbriefes gab. Und wenn ich jetzt fragen würde, wer sieht die Missstände in unserem Steuersystem, springen hier alle auf und sagen, ich auch. Das war damals also auch so. Und 58, also kurz nach der Verfassung des Römerbriefes, wurde dann das römische Steuergesetz tatsächlich nochmal verändert, um Steuerungerechtigkeiten auszuräumen. Drei mögliche Aspekte, die dafür sprechen, dass wir hier einen konkreten Zeitbezug haben und deswegen keine allgemeine Staatslehre vor uns haben. Was bedeutet das für uns heute? Ich fasse auch das thesenweise zusammen. Dem Staat verpflichtet. In Zeiten großer politischer und sozialer Verunsicherung wird die objektiv gegebene Situation ganz häufig dramatischer wahrgenommen und bedrohlicher, als sie wirklich ist. Und ich glaube, wir leben heute wieder in so einer Zeit. Ein unglaublich breites Klagen. Dabei geht es uns in Deutschland unglaublich gut. Und wir vergessen über diesem Klagen und diesem Moppern auch über die Politiker, dass wir den Staat brauchen, dass uns die Bibel sogar auf den Staat verpflichtet, im Besonderen da, wo wir unseren Glauben frei ausüben möchten. Und das war Paulus natürlich in Rom wichtig, macht hier nicht den Aufstand, denn das schlägt negativ auf euch zurück. Glauben frei ausüben, dazu gehört das Recht, dass uns Christen, unser Staat in Deutschland zugesteht, unseren Glauben heute Morgen, hier und jetzt frei auszuüben. Und dass er garantiert, dass das jede andere Glaubensrichtung auch darf. Also der Staat sagt nicht, Moscheen werden geschlossen, Hindus raus, Gottesdienste verboten. Das Recht, das uns unserer Staat zugesteht, gilt auch allen anderen Glaubensrichtungen. Und diesen Grundsatz des Grundgesetzes gilt es festzuhalten, um die Freiheit des Gewissens zu unterstützen und das Wohl der Allgemeinheit im Auge zu behalten. Kein Mensch ist wichtiger als der andere, denn Gott hat alle Menschen gleich lieb. Er hat auch die Menschen der anderen Religionen genauso lieb wie dich und mich. Eine steile Aussage und doch wahr, denn Gott hat alle Menschen lieb. Und was wir im Kindergottesdienst singen, gilt auch für uns. Das bedeutet in einigen Thesen. Erstens, Paulus akzeptiert, dass eine gefallene Welt immer auf Über- und Unterordnung angewiesen sein wird und immer darauf basiert. Sie ist nötig, um Schlimmeres zu verhindern, so argumentiert er. Christen sollen sich dem nicht zu entziehen suchen, denn die Außerkraftsetzung politischer Kraft und staatlicher Gewalt führt immer dazu, dass sich das Vakuum füllt. Und die Politik, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, des Rein und Raus, rein in Afghanistan, raus aus Afghanistan, rein in den Irak, raus aus dem Irak, Libyen destabilisieren und gucken, was wird, zeigt genau dieses Prinzip. Wo eine Macht abgesetzt wird, drängt sich eine andere hinein und wir wissen nicht, ob sie eine bessere ist. Aber vielfach ist es nur nach Anarchie und eben nicht mehr Staat. Und deswegen plädiert Paulus für Staatswesen. Das Zweite, in Vers 5 geht es darum, sich im politischen Verhalten nicht von der Furcht leiten zu lassen. Man kann durchaus kritisch zwischen Rechtschaffenheit und seinem Gegenteil unterscheiden. 5. Darum müsst ihr euch der Staatsgewalt unterordnen, nicht aus Furcht, nicht nur aus Furcht vor dem Gericht Gottes, sondern auch, weil euer Gewissen euch dazu anhält. Das ist eine ethische Entscheidung, die dann fällig ist. Und diese ethische Entscheidung ist nicht nur eine individuelle, sondern auch eine Entscheidung, die immer andere betrifft. Mit anderen Worten, wie wir uns als Christen verhalten in dieser Gesellschaft, das betrifft nicht nur uns, sondern die anderen auch. Oder mit der Bibel gesprochen, ihr seid das Salz der Erde. Was soll man aber mit Salz anfangen, wenn es seine Würzkraft verliert? Also unser Auftrag in dieser Zeit, in unserem Land auch, ist zwischen Recht und Unrecht zu unterscheiden und dies auch zur Sprache zu bringen. Das Dritte, solange sich unser Staat bemüht, zwischen seinen Bürgern Ausgleich herzustellen und zugleich Gerechtigkeit walten zu lassen, können wir nur dankbar sein. Jeder, der von euch Arbeit hat und Sozialabgaben zahlt, trägt damit zur Stabilisierung des Staates bei und zur Zukunft und Sicherung unserer Kinder. Als Christ gilt es, dem Staatswesen zu dienen, macht Paulus deutlich, und nicht sich zu separieren. Und deshalb gilt es auch, Steuern zu zahlen. Das Vierte, wie und wo nehmen wir als Christen unsere politische Verantwortung wahr? In allem, was die Demokratie stützt und die Wahrung der gesellschaftlichen Friedens, da nehmen wir unsere politische Verantwortung als Christen wahr. Bei allen Mängeln, ich denke, wir sind uns einig, die Demokratie ist immer noch das Beste. Und wo wir sie stützen, auch in unserem Land, und dienen wir dem gesellschaftlichen Frieden. Und da möchte ich sagen, mit Blick auf den wieder aufkeimenden Rechtsradikalismus ebenso wie mit Blick auf einen sich radikal gebenden Islam. Wir dürfen uns nicht der Illusion hingeben, dass Religionsrechte, die anderen aberkannt werden, Christen erhalten bleiben. Das hat man bei Hitler auch schon gedacht, das hat man immer gedacht. Es trifft ja nur die Juden. Aber dann gab es die deutschen Christen und wäre Hitler dran geblieben, dann wären wir nicht. Ganz klar. Wer also meint, und da bin ich manchmal erstaunt, wie naiv man da ist in meinen Augen, dass man sagt, ja, die Religionsrechte anderer, die beschränken wir. Die Folge wird sein, dass man unsere auch beschränkt. Im nächsten Schritt werden sie uns genommen werden, wenn wir zulassen oder es durch unser Wahlverhalten unterstützen, dass Andersgläubige oder bestimmte Personengruppen benachteiligt, herabgewürdigt oder ausgegrenzt werden. Und deswegen ist Wahl so entscheidend wichtig. Und bitte nicht rechts außen. Fünftens, der Staat ist so Zuchtmeister gegenüber individueller oder gruppenweiser Selbstbehauptung, die die Auflösung der Solidarität im Gemeinwesen betreibt. Paulus sagt, der Staat wacht darüber, dass die Solidarität im Gemeinwesen erhalten bleiben muss. Darum hat die Gemeinde bei angemessenem Verhalten nichts zu fürchten. Eine überraschende Argumentation, aber eine, die man, glaube ich, doch nachvollziehen kann. Und das Letzte und Sechste, eine Grenze gibt es in der Unterordnung gegenüber dem Staat, die haben die Christen wahrgenommen, die hat auch Paulus wahrgenommen und Jesus hat sie gelebt. Nämlich die absolute Grenze ist die Vergottung des Staates, damals in Rom durch Verehrung des Kaisers als Gott. Und wo immer sich ein Staatswesen oder eine Partei oder eine Ideologie an Gottes Stelle setzt, ist sie antichristlich. Das ist sein Wesen. Der Antichrist möchte sein wie Gott. Satan möchte verehrt werden wie Gott. Und alles, was dem dient, dafür ist er zu haben. Im passiven Widerstand gegen diesen Staatsanspruch gingen die frühen Christen in die Arenen und in den Tod. Und wo dies heute geschieht, da sind wir wie die ersten Christen, wie die Christen in Rom, tatsächlich ins Leiden hineingestellt und auch in den Widerspruch. Amen.
Wir gehen jetzt in die Anbetungszeit und ich bitte Sie, dazu aufzustehen.
Wonders Stärke mich in deinem Arm. Schütze mich mit deiner starken Hand.
Never gives up, it never runs out of-
grace. It never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out on me. Your love never fails, it never gives up, it never runs out.
Jesus Christus, deine Liebe hört niemals auf. Das haben wir jetzt gerade gesungen. Du liebst uns, du liebst jeden Menschen auf dieser Welt. Das ist manchmal auch für uns nicht so einfach zu verstehen, aber wir können darauf vertrauen. Es ist ein unheimlich großes Geschenk, was du uns gibst, Herr. Und dafür wollen wir dir danken, Herr. Und du siehst auch die Ungerechtigkeit in dieser Welt. Wir haben gerade gehört über die Regierungen, die nicht von dir eingesetzt sind. So scheint es. Auch da bitte ich für die Menschen, die leiden, die um ihres Glaubens willen verfolgt werden, möchte ich einfach bitten, dass du ihnen nah bist, dass du ihnen Kraft schenkst und dass sie nicht vergessen, dass du sie liebst. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Jetzt gehe ich einmal hier rüber, bitte den Arne nach vorne und Reinhard und Tabea Lanske. Nimmst du das Handmikro mit? Ja, am besten stellt ihr beide euch mal hier so zwischen uns, zwischen den Arne und mich. Ja, heute verabschieden wir Tabea und Reinhard Lanske. Ja, der Reinhard, der guckt auch ein bisschen sparsam, muss ich sagen. Ja, Tabea und Reinhard Lanske, ich habe mal so für mich... Es ist eine sehr persönliche Rückschau, aber ich glaube, dass viele von euch das teilen. Also Tabea kenne ich aus dem Bereich Gottesdienstleitung, Gottesdienstvorbereitung, da sind wir uns oft über den Weg gelaufen. BU, wenn man Kinder hat, dann sind die auch in dem BU. Also Tabea war auch sehr aktiv im BU, hat den BU auch geleitet. Sie erfreut uns mit ihren musikalischen Fähigkeiten, wie wir das am Anfang auch gehört haben. Und so das Kreative, ne? Das Kreative ist immer da, kreativ, Deko, Dekoration. Und Reinhard steht für mich ja für kulinarische Genüsse. Sowohl Essen wie auch Getränke. Wir haben das eine oder andere Getränk auch durchaus analysiert, um das jetzt mal sehr sachlich zu beschreiben. Aber auch im Bereich Männerarbeit, Männerfrühstück, Männerfreizeiten. Das sind so die Punkte, die mir jetzt so spontan eingefallen sind, wo ihr in dieser Gemeinde sehr aktiv wart. Da gibt es sicherlich noch viele andere. Ich habe jetzt mal drei Fragen vorbereitet. Die erste Frage geht vielleicht in erster Linie in deine Richtung, Reinhard. Wie geht es euch denn jetzt aktuell? Die letzte Zeit war ja mit Höhen und Tiefen, mit Krankheit. Aber ich denke, es wäre schön, wenn du da noch mal ganz kurz so einen Satz zu sagen könntest.
Ja, Höhen und Tiefen, das ist richtig. Ich bin ja Gott unheimlich dankbar, dass ich heute hier stehen darf, dass es mir gesundheitlich besser geht. Gesund bin ich noch ein bisschen von entfernt, aber... Es ist deutlich besser als im letzten Jahr und da bin ich sehr, sehr dankbar. Ja, ansonsten sehr viel im Umbruch. Wir ziehen jetzt Mitte November in die Niederlande und da ist natürlich einiges zu tun, zu regeln, zu machen und ja, so ein bisschen regiert das Chaos, aber wir blicken allmählich durch.
Jetzt kannst du das Mikrofon mal an deine Frau weitergeben und wir schauen uns mal die erste PowerPoint-Folie an. Tabea, wo geht ihr denn hin? Und die nächste Frage, warum geht ihr denn dahin?
Ja, also wir ziehen nach Seeland, Grenze Südholland. Der kleine Ort heißt Audorp an See, 8000 Einwohner, keine Straßenbahn, kein Flughafen. Aber Rotterdam ist nicht sehr weit entfernt. Ja, warum gehen wir? Wir haben uns vor ein paar Jahren schon mal Gedanken gemacht, wo wir alt werden wollen. Und der Impuls wurde eigentlich im letzten Jahr gesetzt, als Reinhard sehr krank war. da haben wir uns gefragt, was will Gott uns damit zeigen mit dieser Krankheit? Und uns ist sehr schnell deutlich geworden, dass wir etwas verändern sollen in unserem Leben. Dass Gott etwas anderes mit uns vorhat. Wir wussten noch nicht so richtig was, aber konkreter wurde das dann im Sommerurlaub, wo wir dann dort waren, in Audorp am See. Und wir haben dort einen Gottesdienst besucht und eine Predigt gehört. Und da haben wir eine ganz klare Ausrichtung bekommen und eine Antwort auf unsere Frage, was soll ich tun? Und diese Antwort war auch damit verbunden, dass es heißt, jetzt das, was Gott dir vor die Füße legt, auch gehorsam zu gehen, auch wenn es in ein anderes Land ist. Es ist EU, nur 3 Stunden entfernt, aber trotzdem ist es ein Wagnis für uns. Ja, wir müssen ganz viele Dinge bedenken, aber wir haben ganz klar dort den Auftrag bekommen und wir sehen das als Gottes Wille, auch dorthin zu gehen und auch dort in der Gemeinde tätig zu sein, uns der Urlauberarbeit dort zu widmen. Das ist eine große Ferienregion, dort sind sehr viele deutsche Urlauber und wir sind seit einigen Jahren schon dort aktiv in der Gemeinde und werden noch tiefer dort eintauchen.
Okay, also dass wir euch vermissen, das ist ja ganz klar. Die Frage ist, werdet ihr uns auch vermissen?
Ausgehen.
Ja, sag das nochmal, damit das auch alle hören.
Davon kannst du ausgehen.
Was können wir denn, ich sag mal, als Gemeinde jetzt noch so für euch tun?
Ja, eigentlich das, was ihr auch schon im letzten Jahr und in diesem Jahr gemacht habt, betet für uns. Das ist das Wichtigste, das Beste und das Größte, was ihr tun könnt.
Und ja, du hast gesagt, was ihr für uns tun könnt, aber ich möchte der Gemeinde einfach Mut machen. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt, dass Gemeinde trägt auch durch dunkle Stunden. Wir haben das eben gesungen, durch Stürme, die man nicht haben will, aber sie kommen halt einfach. Und wir haben erlebt, dass Gemeinde trägt und wir sind so viel und so eng mit euch verbunden, das kann man gar nicht beschreiben und das tut schon weh. Das ist nicht ganz einfach, jetzt hier loszulassen und zu sagen, hey, wir gehen jetzt und machen was Neues. Der Schmerz wird kommen, wenn wir hinter dem Möbelwagen herfahren.
Arne.
Ja, ich bedauere das natürlich auch sehr, dass ihr geht. Und da habe ich mir überlegt, was ich euch denn so überreiche zum Abschied. Und das ist für dich, Reinhard. Du hast in so vielen Töpfen bei uns gerührt. Auf Freizeiten hast du für uns gekocht und bei vielen Gelegenheiten. Und ich habe das ja eben so ungefähr auf der Karte wahrgenommen, wo ihr jetzt seid. Ich komme da mal vorbei. Ne?
Nacheinander, wenn es geht.
Das ist die kleine Erinnerung. Und die andere geht an dich. Deko haben wir gehört. Einfach Liebevolles, was du für uns getan hast und uns damit ihr gemeinsam einfach erfreut habt. Ich möchte euch auch noch ein Bibelwort zum Abschluss sagen. Steht heute in der Losung. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Das Warten der Gerechten wird Freude werden. Sprüche 10, 28. Ich erinnere mich, Reinhard, als du in die Gemeinde kamst, als ihr beide kamt, mit deiner Erkrankung, da haben wir gewartet, dass Gott handelt, dass er eingreift, dass er Heilung schenkt. Das hat er damals getan und das hat dir das Herz für Jesus aufgeschlossen. Und da hast du gesagt, diesem Herrn vertraue ich mein Leben an. Das war ganz stark. Und jetzt habt ihr wieder solche Situationen erlebt, wo das Warten der Gerechten, derer, die auf Christus vertrauen, Freude werden wird. Davon bin ich überzeugt, das ist das, was wir euch von Herzen wünschen. Und das ist das, was wir in unsere Gebete nehmen werden. Ich möchte jetzt für euch beten. Lieber Gott und Vater, lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz, ganz herzlich dafür, was du durch Reinhard und Tabea uns geschenkt hast in unsere Gemeinde. So viele gute Erfahrungen, so viel liebevolle Begegnungen, Austausch, Wärme, aber auch gemeinsamer Glaubenskampf, Ermutigung, Rückschläge, neues Aufstehen, dranbleiben. All das haben wir in diesen Jahren erlebt, durchlebt, teilweise auch durchlitten. Danke, Herr Jesus, für all dein Versorgen, für deine große Treue, die uns gilt, ganz in welchem Land wir leben. Das gilt jetzt auch für Lanskes in den Niederlanden. Wir bitten dich, dass du dort die Gemeinde segnest, die sie gefunden haben, und dass du sie selber in dieser Gemeinde segnest, auch in ihrer Arbeit an den Touristen, dass sie etwas leuchten lassen von deinem Licht. Sei du bei ihnen auch bei den Dingen, die hier noch aufgeräumt und abgearbeitet werden müssen. Danke, dass du auch für die berufliche Zukunft gesorgt hast. Auch das ist eine Gebetserhörung, über die wir dich loben. Liebe Tabea, lieber Reinhard, so segne euch der dreieine Gott, unser Vater, der euch von Herzen liebt, und der Sohn, der all eure Gebete hört, und der Heilige Geist, der in euch lebt durch seine Kraft. Amen.
Amen. Jetzt kommen wir zu den Emotionen. Ach nein, ich bin noch emotional, jetzt muss ich sachlich werden, das war irgendwie so in meinem Kopf. Die Informationen aus dem Gemeindeleben. Ihr findet auf euren Stühlen eine Karte Ostergarten. Interessant ist nicht die Vorderseite, sondern die Rückseite. Die Teamleiter für die verschiedenen Aufgaben im Ostergarten sind gefunden. Nur die Teamleiter alleine werden den Ostergarten nicht auf die Beine stellen. Das heißt, es werden natürlich Mitarbeiter gesucht. Und hier gibt es die Möglichkeit, in diese Kästchen einzutragen, wie viel Zeit man denn bereit ist, in den Ostergarten zu investieren für bestimmte Dinge. Zum Beispiel Gruppenbegleitung. Das habe ich schon mal gemacht. Da führt man also die Gruppe durch den Ostergarten und erklärt ihnen an den einzelnen Stationen, was da so passiert ist. Oder Ordner, das heißt Lichter anmachen, Lichter ausmachen, Kerzen auffrischen, solche Geschichten. Kaffee, Kuchen schneiden, Kuchen anbieten, Kaffee zapfen, Kaffee geben und kassieren. Solche Dinge. Und jetzt könnt ihr da großzügig reinschreiben, was ihr euch denn vorstellen könnt, dort zu tun. Also ich sag mal, fängt so bei 35 Stunden an. Nein, also schreibt das rein, wo ihr meint, was ihr erübrigen könnt. 4 Stunden, 10 Stunden, 20 Stunden, das wird alles geplant. Man kann dann natürlich auch sagen, also eher am späten Nachmittag oder eher am Vormittag, ist alles gar kein Problem. Ansonsten Ansprechpartner ist Rainer Klute, der ist heute leider nicht da, deswegen habe ich das jetzt mal versucht. Bitte füllt diese Karte aus, ihr könnt sie hinten reinschmeißen in die Box. In den Gemeindefächern liegt ein Fragebogen, und zwar als im Nachgang zur letzten Gemeindeversammlung. Da geht es darum, Teilnahme Gemeindeversammlung, ist mir die Gemeindeversammlung wichtig, ist der Termin richtig, sollte es ein anderer Termin sein. Es gibt da die Möglichkeit, den Namen einzutragen. Ihr müsst den Namen nicht eintragen, aber wenn ihr wollt, dass wir miteinander ins Gespräch kommen oder wenn es Rückfragen gibt, also wenn ihr eine offene Frage da drauf schreibt, dann müsstet ihr natürlich den Namen draufschreiben, damit wir dann in Kontakt treten können. Auch da die Bitte, das auszufüllen. Heute im Anschluss findet hier um 11.45 Uhr ein Taufgottesdienst statt. Deswegen sind wir heute auch pünktlich um 11.15 Uhr fertig, nicht ganz. Ich durfte noch 5 Minuten länger machen. Dieser Taufgottesdienst ist primär von der Gemeinde in Holzwickede. 4 Täuflinge haben wir hier und ihr seid alle herzlich eingeladen, natürlich auch hier zu bleiben und an diesem Taufgottesdienst teilzunehmen. So, damit lasse ich es jetzt bewenden. Wir hören jetzt gleich noch ein Musikstück. Und Tabea hat gerade gesagt, du, weißt du, also in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit, das können wir lassen. Aber ich glaube, ihr wollt genauso gerne wie ich Tabea nochmal an der Flöte sehen und hören. Und ich glaube, das verschieben wir jetzt nicht, sondern das machen wir jetzt. Und ich würde mich jetzt freuen auf das gemeinsame Musikstück von Tabea und von Gerd.
Thank you.
Wir stellen uns unter den Segen Gottes und ich bitte Sie aufzustehen. Aus Galater 6, Vers 18: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch. Ich ergänze, egal ob er dick ist, ob er dünn ist, ob er groß ist, ob er klein ist, ob er alt oder jung ist, schwarz, weiß, gelb, rot. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit jedem Einzelnen von euch, liebe Geschwister. Amen. So segne euch der allmächtige Gott in der kommenden Woche. Amen. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag. Es wäre schön, wenn wir den Raum zügig verlassen könnten wegen der nächsten Veranstaltung. In der Küche unten sind noch diverse Schüsseln, Teller der letzten Hochzeiten, die vielleicht jemand vermisst.